Weiter mit dem letzten Talk für heute von André Igler über AI. Wird sie uns beherrschen? Wird sie das nicht tun? Wo sind die Probleme? Du wirst uns das sicher genauer erläutern.
Ja, du hast natürlich einen elementaren Bestandteil des Titels ausgelassen. Ganz bewusst AI für Laien. Kann ich mal meinen Slide haben, bitte da? Wunderbar. So, also ganz wichtig. Die Techniker unter euch bitte jetzt alle weghören, weil ich lauter schlimme Sachen sagen wollte. Ich sage, wieso deppert, kann ich jetzt so vereinfachen. Es ist aber ganz wichtig, dass AI nicht mystifiziert wird. Maschinen können nicht denken. Das wissen wir. Wir wissen auch, was kognitive Intelligenz ist. Die Laien wissen es nicht. Also ich werde versuchen, ich schnaufe jetzt ein bisschen, ich habe auch eine Augenoperation, daher habe ich die Sonne, nicht weil ich aus Australien seid ihr hier, aber ich bin ein bisschen eine Baustelle und daher muss ich mich vor den Scheinwerfern schützen und daher habe ich die Sonnenbrille auf. Also, AI für Laien, was ist das? Dazu müssen wir uns einmal anschauen, was Computer überhaupt sind. Die Frage ist, werden uns die Computer beherrschen? Und da wird viel Schindluder getrieben, da wird unfassbar viel Blödsinn derzeit. Und wir versuchen uns das jetzt auf nicht fachlicher, ganz einfacher, auch für die Oma und für den Onkel und für den Herrn Webraschall von nebenan, uns dem Thema zu nähern, was soll das Ganze, was ist das, wieso, was soll das? So. 5 Minuten für eine sehr dumme Maschine. Sein Computer ist nicht dumm, es ist saudumm. Der kann nur addieren. Der kann nicht einmal subtrahieren und dividieren schon gar nicht. Der kann nur addieren. Schon wenn er abziehen will, muss man ihm sagen, du, da gibt es einen Trick. Die Zahl, die du abziehst, musst du negativ setzen. Dann kannst du das dazu zählen, dann kommt trotzdem das Richtige raus. Seht ihr? Das wäre dann schon ein Algorithmus. Ein Algorithmus zum Abziehen. Das, was die Computer wirklich so phänomenal macht, ist die Geschwindigkeit, in der sie rechnen. Wir sagen jetzt einmal annähernd Lichtgeschwindigkeit. Ja, ich weiß auch da, wenn die, nein, gut, Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, alle Sachen, wo man vor 50 Jahren noch gesagt hat, das wäre cool auszurechnen, aber boah, da sitzen 50 Mathematiker 100 Jahre dran, bis sie das im Griff haben. Dann Knopf und 2 Minuten später oder wahrscheinlich 2 Sekunden später steht das Resultat da. Wenn man dem Computer vorher gesagt hat, was er mit den Zahlen machen soll. Noch einmal, das Kastl selber hat keinerlei Emotionen, keine Gefühle, kein Hirn, kein gar nichts. Es kann nur zusammenzählen. Und dann hat es noch ein bisschen Schaltung auf den Platinen und wie man damit umgeht, das sagt das Programm dazu und das schreiben noch immer Menschen. Also, was ist ein Algorithmus? Ja, ich will jetzt keine technischen Definitionen abliefern. Ein Algorithmus ist letztendlich die Anweisung an den Computer, was er denn genau machen soll, wie er mit Daten umgehen soll. Computer sind nicht besonders neu. Ich glaube, der Aufsatz zur Maschine, zur Turing Machine, erschien 1932, wenn ich das irgendwie richtig im Ohr habe. Und die grundlegende Architektur hat der Herr von Neumann festgelegt, 44 oder 45, also 1944. Also das ist alles schon relativ alt und die Computer sehen immer noch so aus. Was sich in der Zwischenzeit verändert hat, ist die affenartige Geschwindigkeit, mit der sie rechnen. Wobei sich nicht nur die Geschwindigkeit verändert hat, sondern auch noch, wie viel Daten sie auf einmal verarbeiten können. Also die ersten Kasteln waren 4-Bit, also 4-Mip-Mip-Mip auf einmal, dann 8, dann 16, dann 200, wieso so komische Stufen? Auch das ist uns Technikern völlig klar, ich bin ja kein Techniker. Das ist die Hochzahl von 2, weil Computer nur beim Rechnen 2 Zustände kennen, nämlich Strom, kein Strom oder Plus und Minus oder Nordpol, Südpol oder wie man immer will, ist 2 die Basiszahl, das binäre System, und man geht in 2 Binärschritten vor, also 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 502, also man lernt das relativ schnell. Und da heißt das so wichtig in der Computerei. Also ein Algorithmus ist von Menschen geschrieben und weist den Computer an, was er tun soll. Das ist noch nicht das Programm. Das Programm ist dann, wie gehe ich mit Input und Output um, wie setze ich den Algorithmus um. Also man muss unterscheiden. Da ist das Kastl. Dem fütterst du Daten. Das macht irgendwas mit den Daten und dann spuckt es die Daten bearbeitet wieder aus. Was es mit den Daten macht, das ist der Algorithmus. Und wie die Daten hineinkommen, wie sie verarbeitet werden, wo man sie eingibt und was man damit weiter tut, das steuert dann das Programm. Also das ist alles sehr vereinfachend, aber es genügt, um das Verständnis weiterzuführen. Denn jetzt schauen wir uns mal den Begriff Intelligenz an. Denn in AI steckt ja, das heißt Artificial Intelligence, da steckt drinnen die künstliche Intelligenz, die Artificial Intelligence. Und das ist eigentlich eine Lüge. Denn Computer sind nicht intelligent. Sie scheinen so, weil sie mit derartig rasender Geschwindigkeit Daten verarbeiten. Und wenn man sie klug programmieren kann, dass sie scheinbar die richtigen Antworten geben. In Wirklichkeit hat der Junge, oder das Kastl, das ist ja keine Person, eine große Datenbank mit möglichst vielen bekannten Entscheidungen zu der Frage, die ich ihm gerade stelle. Und nach einem Algorithmus, den ein Mensch geschrieben hat, sucht er sich die nächstbestmögliche Antwort aus. Und auch das Kriterium, für was am besten ist, entsteht im Algorithmus, und den hat ein Mensch geschrieben. Und den gibt er mir dann. Und weil das aber so schnell passiert, kommt schon die Antwort, denkt man sich, boah, das lebt, das spricht mit mir. Ja? Alexa, das ist natürlich ein Schwachsinn. Denn was Computer nicht können, und das ist ganz wichtig, ist kognitive Intelligenz. Was heißt das? Auch das, bitte, kann man immer in Wikipedia nachschauen. Alles, was ich da sage, kann man in Wikipedia nachschauen und mir dann auch schreiben und sagen, ich lerne es dann plötzlich in der Zeit. Aber im Prinzip ist kognitive Intelligenz die Fähigkeit, Neues zu erfinden. Wir Menschen sind zwar auch so eine Art programmiert, genetisch, aber wir können aus bestehenden Daten zusätzliche Erkenntnisse gewinnen in Bereichen, für die wir bislang nicht programmiert sind. Wir sind also einerseits programmiert durch die genetische Prädetermination und andererseits durch das, was wir gelernt haben. Also in der Volksschule, in der Hauptschule, in der Mittelschule lernst du rechnen, schreiben, telefonieren und für sich Auto fahren, keine Ahnung. Und dann kannst du daraus Dinge kombinieren, die du das per se so nicht gelernt hast. Das heißt, der große Unterschied ist, wir haben zwar auch so eine Art Datenbank, in der wir nachschauen gehen, das ist die Summe unserer Erfahrungen und die Summe unseres Wissens, aber wir können aus dem Wissen heraus neues Wissen kreieren. Das kann ein Computer nicht. Ein Computer hat auch keine Emotionen. Der ist nicht traurig, der ist nicht glücklich, der ist nicht aufgeregt. Der ist einfach nur ein Rechenkastl. Und das ganz große Geheimnis ist, wir können schon deshalb keinen Computer programmieren, der denkt, weil wir nicht wirklich wissen, wie Denken funktioniert. Auch da meinen es wird die Leute, ja, natürlich nichts, wir wissen es nicht. Also die Erkenntnispsychologen und die klinischen Psychiater und alle, die wissen so halbwegs, wie wir denken, und das reicht, um relativ viel zusammenzubringen. In der klinischen Psychologie kann man damit schon ganz gute Behandlungserfolge erzielen und so, weil das alles recht unscharf ist. Der Techniker will ein genaues Briefing. Der will wissen, was tue ich, wenn, dann. Und das können wir nicht geben. Niemand weiß genau, wie Kreativität, wie Emotion, wie das, was in unserem Hirn passiert, wirklich genau funktioniert. Ja, wir wissen Synapsen und Verbindungen und hin und her und rauf und runter. Vielleicht, aber noch nicht heute. Und daher kann ein Algorithmus das nicht. Ein Algorithmus kann immer nur so gut sein wie der Mensch, der ihn programmiert und der ihn anwendet. Hinter jedem, auch noch so bösen Computerprogramm, am Ende des Tages steht immer ein Mensch dahinter oder mehrere Menschen. Das hat den Vorteil, dass die Computer werden es nicht beherrschen. Das hat den Nachteil, dass die Menschen fehlerhaft sind und dass Algorithmen auch manchmal einfach scheiße sein können. Oder Dinge tun, die man nicht beabsichtigt hat. Also der Law of Unintended Consequences, das Gesetz von den unbeabsichtigten Nebenwirkungen, das schlägt dann schon sehr gut zu. Wir haben es also in der Woche schon mehrmals erlebt. Die Google-Leute zum Beispiel sind da sicher sehr weit. Und die können ihre Maschinenintelligenz schon sehr weit programmieren, dass es sehr beängstigend ist. Aber am Ende des Tages sind es immer Menschen, die dahinter stehen. Ich traue mich also zu sagen, solange ich lebe und alle die schon ergrauten Kollegen und Kolleginnen in deinem Saal, werden es die Maschinen nicht beherrschen. Auch wenn es so aussieht. Aber hinter den Maschinen, die uns beherrschen, klar, der blöde Computer von der Telefongesellschaft treibt für die falsche Rechnung vor und was weiß ich, da kann man sich so gehen lassen, jede Menge. Aber der blöde Computer von der Telefongesellschaft ist einfach blöd programmiert. Das hat ein Programmierer verschistelt im Programm, Blindcode, irgendwie so und so. Das ist nicht aus dem Gestus oder aus der Eigenheit oder im Hirn des Computers, der die Telefonrechnung schreibt, passiert. Man muss sich immer vor Augen halten, denn die Computer sind so irrsinnig schnell geworden. Also in meiner Kindheit und Jugend gab es das überhaupt nicht. Ich habe doch auf der Uni mit dem Rechenschieber gearbeitet. Und die letzten 30 Jahre haben diese Welt total verändert. Also die Kids heute wachsen auf mit, ja, Computer, so wie alle anderen auch. Radio, Auto, gibt es auch. Ne? Und Computer sind inzwischen überall drinnen. Es gibt, überall werden Daten gesammelt. Und die Digitalisierung, da wird genügend darauf eingegangen. Die große Gefahr liegt ja nicht daran, dass wir die Verantwortung in die Maschinen abschieben, sondern wir schieben einerseits Verantwortung an Algorithmen ab, wir lassen Algorithmen entscheiden. Das ist praktisch, das kostet deutlich weniger Geld, das wird von ökonomischen Zwängen gesteuert. All das ist aber nicht unausweichlich. Das ist also nichts, wo man sagen muss, haha, wehe Wikis und in 50 Jahren ist die Welt untergegangen. Das wird nicht sein. Also nicht, solange ich lebe. Vielleicht mit Quantencomputern, keine Ahnung, vielleicht wird man das mal können. Vielleicht werden wir auch eines Tages wissen, wie wir wirklich denken, wie das funktioniert. Bis jetzt ist das nicht in Sicht. Also within the next 20, 30 years. Das gilt übrigens auch fürs Autofahren, gell? Die autonomen Autofahren, also ein denkendes Auto, das selber fährt. Das hat aber schon wer gesagt, das wird auch nicht so passieren. Also ein Algorithmus kann nicht denken. Es schaut so aus, als würde er tatsächlich denken. Er gibt auch kohärente, intelligente Antworten. Alexa ist eine Deppert, das klingt ja nicht so, oder Cortana heißt das, glaube ich, auf der Windows-Seite. Das funktioniert ja. Ja? Cortana, sag mir bitte, wie spät ist, wann muss ich morgen in der Schule sein? Um 7:45. Das kann er, oder sie, oder es, oder wie auch immer. Aber das hat er hineinprogrammiert. Das ist nicht sui generis aus sich entstanden. Das ist ganz wichtig. Denn das, was heute dennoch möglich ist, ist schon sehr beängstigend. Also nur so als Beispiel, in China gilt es, das wird an gewisse Polizeieinheiten jetzt schon ausgeliefert, dann Polizisten Brillen auf, in der Brille ist eine Kamera integriert und ein kleiner Screen, der da so hineinprojiziert wird. Die Kamera macht ein Bild von dem Fufi, den der Polizist gerade kontrolliert oder anschaut, geht in die Datenbank vergleichen und spiegelt den Polizisten zurück, das ist der Herr Feng Shui Hang, der wird dort und dort gesucht, ist so und so alt und was halt auch in der Datenbank steht. Gesichtserkennung ist ein Thema. Entschuldigung. Das funktioniert deshalb in China, ich habe das Beispiel mit China deshalb genommen, weil die Chinesen mit ihrer Privatsphäre nicht so heikel sind. In der chinesischen Alltagsideologie ist Privatsphäre eigentlich eher was Unanständiges, weil das hat man nicht. Das ist ein Gruppendenken, das ist viel stärker. Und da haben die Chinesen überhaupt kein Problem, ihre Daten herzugeben. In China sind ungefähr 600 Millionen Chinesen online, sprechen alle dieselbe Sprache, also sprechen tun sie es nicht, aber sie schreiben alle dieselbe Sprache, also es ist alles in einem homogenen Kontext. Und 600 Millionen Datensätze, da kann man dann schon relativ viel machen. Denn da kommt wieder die Geschwindigkeit der Computer hinein. Ich kann 600 Millionen Datensätze in einer annehmbaren Geschwindigkeit durchsuchen. So, dass der Kieberer den dort 2 Minuten bespielt irgendwie, oder auch 5, und dann nach 5 Minuten kriegt er die Antwort. Der wird übrigens gesucht in Shanghai für widerliches, keine Ahnung, Essstäbchen fladern, irgend sowas. Das kann man lang und breit ausspielen. Weiß nicht, ob er davon schon gehört hat, auch das ein chinesisches Programm. Jeder Chinese bei seiner Geburt kriegt ein Konto mit Plus und Minus. Und auf dieses Konto kann er einzahlen, indem er sich gut benimmt, oder auszahlen, wenn er daneben hackt. Also jeden Schmu, den wir, und ich habe in meiner Schulzeit viel Schaß gemacht, mein Gott. Ja? Und ich bin ja Gott froh, dass das alles irgendwo im Orkus der Vergangenheit verschwunden ist. Für den Chinesen nicht mehr. Und das geht für das ganze Leben. Du hast, keine Ahnung, falsch geparkt. Du wirst in deinem Kreditantrag nach hinten gereiht. Du hast ein uneheliches Kind, na, du kriegst jetzt keine Wohnung, kommt überhaupt nicht in Frage. Also das ganze Leben wird aus einer zentralen Datenbank herausgesteuert. Mir macht das immer noch Angst, wenn ich mir das versuche vorzustellen. Und die Computer machen das möglich. Das ist kein Problem. Ich kann den taggen, ich kann den meinen Chip einsetzen. Es reicht schon, wenn ich seinen Ausweis maschinenlesbar mache. Jeder von uns hat schon einen maschinenlesbaren Ausweis. Wenn ich nach England fahre, zum Beispiel nach Großbritannien, kannst du entweder dich an der langen Queue anstellen, wo den Ausweis kindlich an Beamten hinhältst, oder du gehst an Automaten, legst den Ausweis drauf, der liest die Daten aus, vergleicht, ob das Foto im Chip dem entspricht, was ich ihm da in die Kamera halte, und bin in 2 Minuten durch. Und das kann man nicht. Das ist alles schon reell. Das ist nicht, das existiert nicht in irgendwelchen Planungskammern und in irgendwelchen Hirnen von Geeks oder Nerds oder sonst irgendwo. Das kann man kaufen auf der Shelf. Das können, Verzeihung, nicht nerdige, dumme Polizisten nehmen, anwenden, funktioniert. Nummerntafelerkennung. Jede dritte Polizeiforce in den USA hat schon eine Nummerntafelerkennungssoftware laufen. Bewegungsprofile, alles da. Das ist dann nicht mehr die Frage, wo waren Sie gestern Abend um 5, sondern warum waren Sie gestern Abend um 5 im Jonas-Rändl? Und das ist schon ein Schritt höher als Überwachung. Und was bedeutet das für uns? Warum ist das so wichtig? Es ist ganz wichtig, und das muss man immer wieder sagen, Privatsphäre ist nicht etwas, was wir als Luxusgut sehen. Privatsphäre ist etwas, was unabdingbar notwendig ist für das Funktionieren einer freien Gesellschaft, in der wir ja angeblich leben. Das ist nicht irgendeine Dekoration. Ohne Privatsphäre keine Demokratie. Je weniger Privatsphäre, je weniger Demokratie. Das steht in der Verfassung, das steht im Grundgesetz, das steht in der EU-Verfassung. Der Herbert Hinten weiß sicher auswendig, in welchem Artikel, ich glaube in Artikel 16, wenn ich es richtig habe, jeder Mensch hat das Recht darauf, so wenig Daten als nur irgendwie notwendig hergeben zu müssen. Und wenn da jetzt, ich bin ja nicht der Einzige, der darüber redet, wenn wir sehen, was alles möglich ist und was alles für Schweinereien betrieben werden von Leuten, die des Computers mächtig sind und die damit umgehen können, dann tut das schon sehr weh. Ja? Falsch. So, und deshalb denke ich mir, dass es ganz notwendig ist, dass wir uns bewusst werden, nein, noch sind Computer einfach Maschinen. Und Maschinen werden Menschen in absehbarer Zeit nicht beherrschen. Aber die Leute, die die Algorithmen machen und hinter den Maschinen stehen, die beherrschen uns jetzt schon. Mal mehr, mal weniger, aber das tun sie. Und der springende Punkt, das hüpfende Komma ist, dass wir ein breiteres Bewusstsein schaffen müssen. Es ist die Einstellung, die ich sehe draußen, auch wenn ich CMS mache, ist, Datenschutz ist lästig. Boah, das nervt. Passwörter. Passwörter nerven endlos. Ich habe nichts zu verbergen, sondern wir haben zuschauen. Puh, who the hell cares? Nein. Jeder von uns, der sich dessen bewusst ist, sollte hinausgehen und zwei weitere davon überzeugen, dass ohne Privatsphäre wird das Ganze den Bach hinuntergehen, nämlich wirklich. Und es ist maybe not even reversible. Das heißt, je mehr Privatsphäre sie uns wegnehmen, und dazu sind Computer wunderbar geeignet, desto mehr wird die Demokratie verschwinden. Das ist auch nicht, wenn nicht eines Tages, es wird nicht mit Getöse passieren und dann auch keine Panzer aufmarschieren, das ist altmodisch, das machen wir das nicht mehr. Aber ich wahrscheinlich nicht, ich hoffe zumindest, Holz. Aber vielleicht die Jüngeren unter euch, wenn eines Tages aufwachen und draufkommen, ups, fort ist sie, die Demokratie. So ganz langsam, graduell, ja, wenn ich mir anschaue, was da so geplant ist. Da geht es wahnsinnig weit. Ja? Die, wo du überall Daten lässt, aber ich will mich jetzt nicht wiederholen, was andere schon erzählt haben. Wir hinterlassen ja permanent Datenspuren. Niemand überlegt sich, was damit passiert. Ich werde kindisch angemacht. Ich gehe zu meinem Reifenfuffi und der legt mir einen Zettel vor, dass er meine E-Mail-Adresse verwenden darf. Und ich sage ihm, nein, das unterschreibe ich dir nicht. Wieso? Ich habe bei der Anführung der DSGVO mindestens 15 so Diskussionen geführt. Ja? Mit meinem Autoservice. Nein, ihr dürft meine E-Mail-Adresse nicht verwenden, um mir Werbung zuzuschicken. Ich will das nicht. Ihr dürft das nicht irgendeinem anderen geben. Ja, aber Sie können. Nein, ich pfeife drauf. Ich will nicht. Und das ist der Grund, warum ich diesen Talk habe. Nämlich, dass wir uns klar werden darüber, Computer sind nicht das, was uns bedroht. Unsere Mitmenschen sind die, die uns bedrohen. Und gegen die müssen wir uns wehren, indem wir unser Bewusstsein schärfen und möglichst einen offenen, möglichst breiten Diskurs anfangen. Es redet ja keiner drüber. Ja, ich merke schon, dass langsam fragt mich auch meine Tante Erna, du, wie ist das? Können die wirklich? Ja, Tante Erna, sie können. Das ist aber nicht gut. Also man könnte schon Stück für Stück auch die Tante Erna und den Onkel Erwin, die wählen ja auch. Ne? Muss man ja auch sagen, die beeinflussen das, was da passiert. Und die Herrschenden werden sicher nicht darauf verzichten, wenn man sie ihnen nicht wegnimmt. Das heißt, wir führen heute in Wirklichkeit genau denselben Diskurs, den schon unsere Großväter, Urgroßväter in der Biedermeierzeit geführt haben. Biedermeier, Mann, wovon redet der? Das ist Hase 150 Jahre her oder 180, Gott strafe mich, ich bin ein schlechter Mathematiker. 1848, da gingen so fundamentale Dinge wie das Recht, sich zu treffen, das Recht auf Privatsphäre, das Rede- und Versammlungsfreiheitsrecht. Und schon da, der Metternich hat ja nur deshalb nicht mehr gewusst von uns, weil die technischen Voraussetzungen nicht da waren. der hätte Computer leibend gefunden. Und auch die Stasi hätte Computer, weil die sind ja daran erstickt, dass sie zu viele Daten hatten, die konnten sie nicht verarbeiten. Die würden heute noch feuchte Flecken auf den Hosen kriegen, wenn sie sich anschauen, wie klasse die Computer mit diesen Daten jetzt heute umgehen könnten. Also, die Gefahr für uns ist mannigfältig und jeder Einzelne von uns, dem das bewusst ist, ist eigentlich verantwortlich dafür, dass er hinausgeht und versucht, dagegen anzugehen. Demokratie ist eine Hohlschuld, keine Bringschuld. Und jede Generation, auch die nach mir und auch die nächste, muss sich das neu erarbeiten, an die technischen Gegebenheiten angepasst, die dann herrschen, die haben sich verändert. Mein Vater beim Widerstand, der hat so die Demokratie versucht wiederherzustellen. Ich versuche das den Kids zu vermitteln. Am Ende des Tages ist es euer Geschäft, eure Aufgabe, das weiterzuführen. Dankeschön. So, ich nehme nicht an, dass es Fragen gibt, aber natürlich gerne sollte es welche geben, weil ich versuche, sie nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten.
Gibt es Fragen? Ja?
Du hast ja gesagt, dass die eigentliche Gefahr nicht von den Computern ausgeht, sondern von denen, die Algorithmen schreiben. Ist es nicht eigentlich noch viel schlimmer? Ist es eigentlich nicht so, dass wir mit einer gefährlichen Naivität an die ganze Sache herangehen und den Bias, den wir in uns tragen, eigentlich völlig unbewusst in diese Algorithmen übertragen? Gerade in der letzten Zeit hat es eine Vielzahl von Berichten gegeben von verschiedensten Problemen, wo man im Nachhinein herausgefunden hat, ohne Bias ist das System nicht, und es war den Leuten, die das entwickelt haben, überhaupt nicht bewusst, ja, welcher Bias in den ganzen Sachen drin ist.
Das meine ich richtig. Das habe ich vielleicht nicht richtig herausgearbeitet. Das meine ich ja mit Algorithmen werden von Menschen gemacht und hinter den Computerkasteln stehen am Ende Menschen. Menschen in all ihrer menschlichen Fehlbarkeit. Ja? Bitte, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Der Mensch gilt bei den Anthropologen als fehlertolerantes Wesen. Das heißt, wir können nur durch Fehler lernen. Das geht gar nicht anders. Und da gibt es eine kognitive Dissonanz, eine ganz grundlegende in unserer Gesellschaft. Lernen, ja, gut lernen. Nein, einen Fehler darfst du keine machen. Aber du sollst brav lernen. Völliger Schwachsinn. Wie soll das funktionieren? Ja? Und dazu kommt, dass ich sehr viele Programme oder Leute, die Programme machen oder noch mehr, die sie anwenden, die halten sie dann für unfehlbar. Weil funktioniert eh. Ja? Aber es ist richtig. Jeder Mensch macht Fehler. Und nicht nur beim Code schreiben, da gibt es ja so Standardbegriffe wie, glaube ich, jede hunderttausendste Zeile muss ein Fehler, einen schweren Bug haben, sonst geht das gar nicht. Da kackt man, ja, dann lassen wir den Code von Computern schreiben und so. Aber die Bias, also die grundlegenden Stimmungen, ich weiß nicht, Neger färben ab und Gott ist ein Russe, oder da gibt es alle möglichen Vorurteile, die Menschen so in sich tragen. Ja, die kommen natürlich auch in die Algorithmen hinein. Und zwar ganz unbewusst. Das kontrolliert ja dann auch keiner. Das ist aber dann schon Level 2. Ich wäre schon froh, wenn sich die Leute bewusst werden, was da überhaupt grundsätzlich dahinter steht, wenn sie ihren Verkehrsbetrieben erzählen, wo sie täglich hinfahren, genau von welcher Station zu welcher Station und um wie viel Uhr, nur damit die Karte 2 Cent billiger wird.
Ich wollte eigentlich nur noch ergänzen, hier hinten bin ich. Das Interessante für mich ist ja bei den Computern nicht so sehr, dass sie so kompetent und schnell Daten verarbeiten können, sondern was, glaube ich, heutzutage in der Diskussion oft das Problem ist, dass eben das genau das, worum es eigentlich in dem Vortrag ging, dass die Leute sich ja hinter den Computern verstecken, nicht? Also sie sagen, ich schreibe einen Code und dann kann man erklären, wenn irgendwas schief geht, ich habe gar nichts damit zu tun, das war der Computer, und deswegen wird das wahrscheinlich auch gerne forciert zu erklären, das sind intelligente Computer, die tun das selbst, weil dann muss man keine Verantwortung übernehmen.
Richtig, das ist der nächste Punkt, dass wenn bei vielen Tätern gibt es keine mehr, sozusagen. Ja? Ich wende den Code ja nur an, und auf der anderen Seite, ich habe den Code nur geschrieben. Und ich habe nur geschrieben, was im Pflichtenheft gestanden ist. Ja. Also es wird dann hin und her geschoben und irgendwann verliert sich die Zuständigkeit. Das ist auch das ist schon Level 2. Das ist richtig. Auch das ist noch eine Gefahr, dass sich dann niemand dingfest machen lässt. Wer veranlasst das jetzt? Ja. Die Gefahr liegt dann sozusagen, die lauert in den Institutionen oder im System selber. Das macht es dann nur komplizierter. Aber ja, im Prinzip, ich stimme dir zu.
Sonst noch Fragen? Keine mehr? Ja, dann danken wir dir, André.
Ich darf noch hinweisen auf CMS, das ist ein klassischer CMS-Vortrag, gedacht für Laien und Schüler. Danke.